Es gibt ja so eine AG, Tanzförderung, die sich jetzt nach diesem drastischen Cut in der Tanzszene bei den Konzepten und Basisförderungen, da bin ich mit ein paar Kolleginnen zusammen. Und das ist natürlich, da sind jetzt ja sehr viele Langjährige oder langjährig in Berlin arbeitende Künstlerinnen rausgefallen. Und das ist eben die Konsequenz. Dann müsst nach 25 Jahren haben sich die Jurys immer für dich ausgesprochen und du bist sozusagen das Entwickeln und auf einmal sagt eine, ach, jetzt nicht mehr. Und dann ist auf einmal, fällst du sozusagen ganz runter. Ne? Machst dein Lager zu, machst die Probenräume zu und also man merkt jetzt sozusagen diese Auswirkung, dass dieses Fördersystem noch nicht bis zu Ende gedacht ist. Ne? Sowohl von Seiten der Kulturpolitik als auch von uns.
Voices of Dance, der Podcast des Dachverband Tanz Deutschland.
Ihr hört Voices of Dance. Tanz Digital ist zurück mit einer neuen Staffel rund um XR Extended Reality im Tanz. In den nächsten Folgen nehmen wir euch mit auf eine spannende Reise, in der wir die Grenzen zwischen physischer und digitaler Kunst verschwimmen lassen. Wir sprechen mit Tanzschaffenden, Gamern und Technologieexperten, die uns Einblicke in innovative Projekte und kreative Prozesse geben. Wie kommen Games und Tanz zusammen? Welche Möglichkeiten und Schwierigkeiten treten insbesondere bei der Arbeit mit der Kunst vom Tanz und neuen Technologien auf? Und wo können diese Stücke präsentiert werden? Mein Name ist Julia Decke, ich bin die Projektleitung von Tanz Digital und habe einige aus der Tanz Digital Community getroffen. In dieser Folge treffe ich auf Christoph Winkler. Ich freue mich sehr, Christoph, dass du dir die Zeit nimmst, heute bei uns zu sein, bei Tanz Digital. Vielleicht kannst du einmal für unsere Zuhörer noch mal so in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, wer du bist und was du machst.
Ja, mein Name ist Christoph Winkler. Ich bin künstlerischer Leiter der Company Christoph Winkler. Arbeite in der freischaffenden Szene in Berlin jetzt so langsam 30 Jahre. Ja, also doch schon so ein bisschen. Und genau, und halte mich eigentlich in den gesamten Förderprogrammen so seitdem auf. Ja, also das heißt, alles, was ich produziere und sowas, ist in diesem Modell der freien produzierenden Künste angesiedelt.
Wie würdest du denn aktuell die Förderung einschätzen in der Szene?
Naja, momentan gibt es ja die große Bereinigung. Ne? Also es gibt nach den Corona-Jahren, wo wir einfach eine wahnsinnig generöse Unterstützung hatten von Seiten der Regierung oder sagen wir mal lieber des Souveräns. Ne? Das muss ja irgendjemand erarbeitet haben. Sozusagen geht es jetzt zurück. Ne? So was ein schmerzhafter Prozess ist einfach. Und weil man sich natürlich an bestimmte Sachen so ein bisschen ganz schnell gewöhnen konnte oder Mittel hatte für Dinge, die man vorher so noch nie hatte. Ne? Also ich denke, das ist ja auch jedem klar. Wir haben das erste Mal in einer Art und Weise produzieren können, wie man sich das so vorstellt, ne? Oder was möglich ist. Und das geht jetzt zurück. Ne? Also, und das ist, glaube ich, ein ziemlich schmerzhafter Prozess auf allen Ebenen.
Was waren denn da so für Beispiele?
Um beim Thema zu bleiben, ich habe das gesamte Digitalthema angegangen, ne? Sozusagen und entwickelt, also in einer gewissen Breite, ne? Was jetzt zum Beispiel Teil der Produktion ist. Ne? Also es gibt jetzt einen Teil unserer Produktion, sind sozusagen im digitalen Theater angesiedelt oder benutzen Elemente des digitalen Theaters. Das heißt, da ist natürlich sehr viel Recherchearbeit, ne? Also Struktur aufbauen, ne? Sozusagen verstehen, die Abläufe zu verstehen, Personen an sich zu binden. Ne? Das heißt, die müssen ja dann auch immer ein gewisses Einkommen haben, dass sie sagen, okay, ich kann mich drauf verlassen, da kommen irgendwie 5.000 Euro, ne? Und da halte ich mir 2-3 Monate frei. Das ist die eine Seite oder die strukturelle, die andere Seite ist dann ästhetisch, was mache ich, was ist für uns erreichbar, wie können wir das einbinden in die Produktion. Ich hatte das Glück, dass ich sozusagen vorher schon mit vielen Digitalkünstlern in Kontakt war. Sozusagen, und auch ein bisschen der ihre Bedürfnisse kannte. So, und was wir eigentlich machen, wir versuchen aus inhaltlichen Fragestellungen, dann wirklich inhaltlichen Fragestellungen, dann so eine bestimmte digitale Technik zu entwickeln. Ne? Das ist sozusagen, das ist ein bisschen anders als im digitalen Bereich ist es oft der Effekt an sich. Ne? Also da gibt es so doch ein bisschen Bedarf an Inhaltlichkeit. Ne? Also es sind so geschult, inhaltlich etwas zu entwickeln. Ne? Und das haben wir sozusagen versucht, diese Lücke quasi zu schließen. Ne? Und im Großen und Ganzen machen wir viel Visualisierung, ne? Also viel Visualisierungstechniken, weil das einfach sozusagen ein sehr, sehr weites Feld ist. Also das, wir haben sozusagen, ich glaube, bei Tanz Digital Stylegun, ne? Also das sind so Gesichter wechseln, das ist so ein Gun-Netzwerk, also so ein Generative Adversarial Network, das besonders für das Morphen von Gesichtern benutzt wird. Ne? Und das haben wir, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren hat er sich die Software runtergeladen und das alles probiert und die Gesichter und die Augen matchen und so. Und in der letzten Produktion, Four Non Blancs, die vor 2 Wochen im Sophienseelen gelaufen ist, gab es dann final den Einsatz. Also da gab es dann ein Video, 4 Minuten lang, Celebrities, also Blondinen, Politikerin, Musikerin und so weiter. Und dann haben wir dann halt Angela Merkel in Taylor Swift, in to Hillary Clinton, na, in to Beyoncé, also sozusagen einen langen Morph von diesen Gesichtern. So, genau. Und so lange ist das manchmal, na? Also bis man sich so eine Technik erarbeitet hat, dass man sie zur Verfügung hat, dass man nicht ein Programm hat, einen kommerziellen Anbieter, na? Oder so, bis man sich halt genau nach seinen eigenen Kriterien benutzen kann. So, das ist zum Beispiel, und momentan arbeiten wir mit diesen NeRFs, na, das sind Neural Radiance Fields und Gaussian Splats, das sind alles so Visualisierungsmethoden, die aus Filmmaterial, Video, Foto, 3D-Landschaften entwickeln.
Wie bist du denn an diese Digitalkunst da rangegangen oder wo hast du sie denn gefunden oder mit wem arbeitest du denn vielleicht auch zusammen direkt?
Naja, ich habe ganz am Anfang meiner Karriere schon so mit der, ich weiß nicht, ob der Begriff noch bekannt ist, der Kittler-Jugend. Friedrich Kittler war ein sehr berühmter Medientheoretiker, der an der Humboldt-Uni in Universität ein Institut geleitet hat. Das ist also einer der wichtigsten Medientheoretiker der Welt. Ne? Und der hat sozusagen so eine illustre Schar von Studenten um sich geschart. Und da haben wir teilweise schon am Anfang mit Datenhandschuhen so Improvisationen gemacht. Und dann ist das ein bisschen bei mir sozusagen in zurückgetreten, weil ich mich einfach so auf Tanz und wie ich überhaupt so ein Tanzstück irgendwie machen kann und mit Text und so weiter. Aber ich habe immer sozusagen Kontakt gehabt. Und wir sitzen in Rummelsburg, einer meiner Kollegen, den ich langjährig kenne, der arbeitet im Eventbereich, das ist die Phase 7, Sven Bayer. Und die sind natürlich technisch wahnsinnig weit. Dann bin ich ja da mit Frieda Weiß, ne, der hat das Calypso-Programm programmiert allein. Das ist also der hat für Kylie Minogue und Chunky Moo schon seit 25 Jahren macht der interaktive Video und Tanz, ne, bringt zusammen. Und also ein richtiger Software-Ingenieure, ne? Also Hardcore programmieren. So, und genau da, und von dort aus, das war sozusagen die Basis, aber ich schreibe auch Leute einfach an und sage, hey, gefällt mir, was du machst, hast du Lust? Ich habe hier die Möglichkeit, ein Recherchestipendium. Und daraus, das hat nicht bei allen geklappt, aber sozusagen bei 80% war das super. Ne? Also hat sich so eine längerfristige Zusammenarbeit entwickelt. Ne? Und wir zielen immer darauf hin, dass die Leute selbst die Ergebnisse benutzen können für sich. So dass möglichst die Arbeiten einen Mehrwert für beide Seiten haben. Ne? Und zum Beispiel habe ich mit einem mit dem AI-Spezialisten für Visualisierung, Vadim Epstein. Wir haben ja, so versucht, in der Rekonstruktion, also Stücke von mir, wo ich andere Leute rekonstruiert habe, halt versucht sozusagen, was kann man mit diesen generativen Prompt-Modellen, was kann man sozusagen, wie können die in diesem Prozess helfen oder genau, wie, was können die visualisieren? Und das ist so weit gegangen, dass wir letztes Jahr in San Francisco in so einer AI Creative Konferenz, die größte, also für alles, was mit AI und Kreativität zu tun hat, unter die 5 Top Artworks eingeladen wurden. Und da habe ich dann per YouTube quasi Fake it until you make it, ein bisschen über AI so gesprochen und die Zukunft in dem choreografischen Bereich. Und das ist schon, fand ich schon nicht schlecht.
Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Wo siehst du denn die Zukunft von AI in der Choreografie oder im Tanz?
Also wir sind ein bisschen davon weg. Am Anfang dachte man, okay, lass uns Bewegung generieren. Ja, also lass uns, also was sind die Vorteile, also was sind die Stärken dieser neuen Modelle? Diese neuen Modelle haben Riesendatenmengen und wenn sie Riesendatenmengen zur Verfügung haben, dann passiert plötzlich dieser Turning Point. Ja? Dann kommen die plötzlich, dann können die plötzlich kreieren. Ne? Also Large Language Models, ne? Dass du denkst, du unterhältst dich da oder dass du jetzt so Video-Prompts hast, die 9 Sekunden Videos ausgeben. Ne? Also, und also das. Und da war natürlich die Frage, okay, wenn man deine Daten, eine große Datenmenge von Tanzdaten zur Verfügung hätte und daran den Algorithmus trainiert, dann könnte man natürlich so Sachen machen wie, okay, nehmen wir uns mal den Hexentanz von Wickmann, ne? Den speisen wir ein sozusagen mit nehmen die Punkte sozusagen, das kann man ja irgendwie alles machen, ne? Die Punkte erfassen und sagt, vermische das mal mit einem afrikanischen Hexentanz. Ne? So, wie sieht der aus? So, also man könnte solche Dinge machen. Das Problem ist, dass die Datensammlungen sehr unterschiedlich sind. Das sind zweidimensionale, ne? Das sind die Points, also die Punktsysteme sozusagen sind sehr unterschiedlich. Das heißt, man hat erstmal nicht diese Datensammlung, ne? Die müsste man machen. Daran hat aber außer die Videospielindustrie, die sehr viel Daten hat, weil die muss wissen, was ist eine Bewegung. Also ihr müsst trainieren im Spiel, dann müsst ihr wissen, was ist eine Bewegung, was ist Tanz und was ist Weitwurf. Na, das müssen die sozusagen, das ist alles wichtig. Und da gibt's dann sozusagen getaggte YouTube-Kollektion, ne, aber das ist dann schon relativ komplex. Und das konnten wir zum Beispiel nicht schaffen. Das müsste eine Institution machen. Das müsste eine Universität, müsste sich da mal ransetzen, ne, und das machen. Und dann eben auch so ein Modell quasi programmieren. So, es gibt eine Frau, eine Amerikanerin, die macht das im Laban-Bereich. Ne? Die benutzt den Laban-Index. Die Laban-Leute sind sehr intelligent, weil die halt dieses System haben. Rauskommt aber immer nur Laban. Ja. Und die zum Beispiel hat, das heißt Pironet, die hat so einen Algorithmus programmiert. Den haben wir dann nicht zum Laufen bekommen, komischerweise. Und sie bewegt sich aber komplett innerhalb dieses Laban-Feldes. Und sie hat dann quasi mit dem Algorithmus sozusagen trainiert am Laban-Index und hat dann Bewegung generiert. Und den wiederum haben die Tänzer nachgetanzt. Und da siehst du dann halt langweiligen Laban. Also das ist ja nicht so, oh wow, es gibt gar keinen Mehrwert jetzt. So. Und deshalb sind wir da ein bisschen weg davon. Das ist immer noch spannend. Das wäre noch spannend, wenn jemand sowas macht. Ne? Aber wie gesagt, also so ein Model programmieren, wir haben alle Leute angemailt, die jetzt in AI-Programmierung unterwegs sind. Die sind alle von der Industrie gekauft und ich kann ja jetzt nicht plötzlich 20.000 Euro jemand zahlen. Mhm. Also, und sagen, programmier das mal. Und dann gehe ich zum Senat und sage, Mensch, das ist doch total wichtig. Also es müsste eine Universität machen.
Was denkst du, wo da die auch die aktuell die Bedürfnisse in der Tanzszene sind?
Und es ist eine große Frage, ja, wie viel zeitgenössischen Tanz, zeitgenössische Performance braucht die Gesellschaft? Und wie viel ist sie bereit dafür zu zahlen? Ne? So. Und der Bedarf ist natürlich, wenn jetzt alle, wie das ist eher oft so, wir haben 2000 Anträge und nur 100 gehen durch. Ne? Wenn wir jetzt alle 2000 fördern würden, hätten wir nächstes Jahr 4000. Ne? Also vom Bedarf kann man nicht ausgehen. Es muss also eine Diskussion geführt werden, auch von uns heraus sozusagen mit der Gesellschaft. Ne? Sozusagen, wie baut man jetzt hier so ein nachhaltiges Fördersystem auf? Ne? Momentan ist das so, dass es natürlich jetzt einfach zurückgeschnitten wird. Ne? So, das ist natürlich ärgerlich, das setzt das halt fort, dass ich kann im Prinzip momentan keinerlei Wiederaufnahmen machen. Also ich produziere nur neu, immer neu. Na, also das ist also wahnsinnig. Ich kann mir das nicht leisten. Ne? So, wir haben keine Budgets für Wiederaufnahmen. Ne? So, diese Wiederaufnahme durchschnittliche ist 30.000 Euro. So, das wäre natürlich wünschenswert, wenn das anders wäre. Wäre das aber anders, würde ich öfter spielen und meine Kollegen und Kolleginnen öfter spielen, gäbe es noch weniger Möglichkeiten auch für Jüngere. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite kann es nicht unendlichen Zuzug geben. Na? Also wir können auch nicht so weitermachen, dass jedes Jahr Absolventen in den Markt gedrückt werden, wo sagt, so viel braucht's nicht. Na? Wir brauchen nicht so viele Stücke. Das ist zu viel. Na? Das tut den Einzelnen nicht gut, weil alle enttäuscht sind, weil es dann für keinen wirklich reicht. Ne? So, und das ist eine total schwere Diskussion, ja. Aber eigentlich wissen wir, dass es ein bisschen zu viel ist, ne? Was produziert wird. Ne? Es ist schwer, es auch dafür ein Publikum zu finden. So, und dass auf der anderen Seite wir jetzt sozusagen, die schon ein bisschen länger dabei sind, keine Nachhaltigkeit erreichen können. Also das ist einfach so, ne? Die letzten, was dann, wie gesagt, also es sind dann lange Rechercheprozesse, die Techniken und so weiter und dann sind 4 Shows und das war's. Ne? Also das muss man halt so ist halt die Realität. Es gibt ja so eine AG, Tanzförderung, die sich jetzt nach diesem drastischen Cut in der Tanzszene bei den Konzepten, Basisförderung, da bin ich mit ein paar Kolleginnen zusammen. Und das ist natürlich, da sind jetzt ja sehr viele Langjährige oder langjährig in Berlin arbeitende Künstlerinnen rausgefallen. Und das ist eben die Konsequenz. Dann müssen nach 25 Jahren haben sich die Jurys immer für dich ausgesprochen und du bist sozusagen das Entwickeln und auf einmal sagt einer, ach, jetzt nicht mehr. Und dann ist auf einmal, fällst du sozusagen ganz runter. Ne? Machst dein Lager zu, machst die Probenräume zu und also man merkt jetzt sozusagen diese Auswirkung, dass dieses Fördersystem noch nicht bis zu Ende gedacht ist. Ne? Sowohl von Seiten der Kulturpolitik als auch von uns. Ich kann nicht sagen, ich möchte Choreograf sein und dann ist sozusagen, dann hat die Gesellschaft die Bringeschuld. Ne? So, auf der anderen Seite muss natürlich dieses System von den Kulturpolitikern sozusagen auch in so einer Weitsicht behandelt werden, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier 30 Jahre, 40 Jahre Unterschied. Wir haben Generationswechsel, ne? Wir haben sozusagen hier treffen mehrere Generationen aufeinander, dann muss ich das auch irgendwie begleiten. Das kann ich schon erwarten, auch jetzt von der Kulturpolitik. Ne? Und da gibt es natürlich jetzt momentan wahnsinnige Widersprüche. Die sagen, die haben immer zu uns gesagt, professionalisiert euch. Macht es, macht Produktionsleitung, macht das, ein Lager und so weiter, damit wir hier alles schön haben. Und so, das haben wir alles gemacht. Und dann plötzlich sagt eine Jury, nee, du jetzt nicht mehr. Und das ist dann stehst du da und dann sagst du, na gut, dann hätte ich vielleicht mal ein zweites Standbein hier aufbauen. Aber so, und genau, diese diese Probleme, die sind heute jetzt eben sozusagen, na, die kommen jetzt hoch, weil jetzt das Geld zurückgeht. Und wir haben mit Kulturpolitikern gesprochen, die sagen ganz klar, ja, es sind da Anreize gesetzt worden, die wir nicht weiter erfüllen können. Hauptstadtkulturfonds zum Beispiel hat eine Wiederaufnahmebudget von 100.000 oder sowas. Maximal 15.000 für eine Wiederaufnahme. Also das haben die vor 20 Jahren mal geschrieben, seitdem hat niemand wieder drauf geguckt. Weißt du, also das heißt aber ständig Nachhaltigkeitsprinzipien. Und, ne, Nachhaltigkeit heißt dann, dass irgendwie jemand nicht fliegen darf. Aber Nachhaltigkeit heißt halt, dass mit dem eingesetzten Geld auch das Maximum an Zuschauer erreicht wird. Ne? Und das ist auch nachhaltig. Ne? Das ist, und da könnte man schon jetzt verlangen, dass man, okay, nun denkt nochmal, lass uns nochmal nachdenken, was brauchen wir, was ist wichtig. Ne?
Ihr wollt uns und einige der Kunstschaffenden kennenlernen? Dann kommt zu unserem Tanz-Digital-Lab in die Brotfabrik vom 11. bis 13. September. Unter anderem dabei Oliver Proske von Nico and the Navigators und Ectoplastic. Alle Infos wie immer auf Instagram @tanzdigital.
Voices of Dance, der Podcast des Dachverband Tanz Deutschland.